Unser Text heute früh ist Lukas Kapitel 15 und wir beginnen in Vers 11 mit diesem sehr bekannten Gleichnis unseres Herrn. Wahrscheinlich sein bekanntestes und denkwürdigstes Gleichnis, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Charles Dickens und Ralph Waldo Emerson sagten, dies sei die großartigste Kurzgeschichte, die je geschrieben wurde. Und beide Schriftsteller waren selbst nicht schlecht darin, Geschichten zu erzählen. Und dies ist wahrscheinlich auch gleichzeitig das aussagekräftigste und das unerschöpflichste Gleichnis von Jesus. Dennoch kann ein Kind seine grundlegende Wahrheit verstehen. Wenn wir zu einem Gleichnis wie diesem kommen, ist es wirklich wichtig, dass wir daran denken, dass die Bibel ein Buch aus dem Nahen Osten ist. Die Bibel ist ein altes Buch aus dem Nahen Osten. Ihre Wahrheiten sind einer Kultur angesiedelt, die sich von unserer stark unterscheidet. Wir leben in der westlichen Welt 2000 Jahre später und haben wenig eigene Erfahrung mit dem Leben im Nahen Osten, sei es in früheren Zeiten oder heutzutage. Es ist allzu leicht für uns, diese Geschichte aus dem Zusammenhang zu reißen, sie auf unsere moderne Welt zu übertragen und einige Anwendungen zu suchen, die bestenfalls minimalistisch sind. Dieses Gleichnis verdient mehr als eine minimalistische Behandlung. Es ist keine Geschichte, deren vollständige Botschaft oberflächlich verstanden werden kann. Sie enthält Nuancen und Feinheiten, kulturelle Einstellungen und Merkmale, die der Geschichte ihre volle Bedeutung verleihen. Und vergesst nicht, was auch immer die Bibel den Menschen bedeutete, für die sie geschrieben war, das bedeutet sie heute auch noch. Was auch immer Jesus den Menschen an Bedeutung mitgeben wollte, zu denen er sprach, ist genau das, was sein Wort auch heute bedeutet. Und eine der traurigsten Realitäten der Gegenwart ist, dass wir es so eilig haben, die Bibel auf unsere Zeit anzuwenden, sofort anzuwenden, ohne sie je auszulegen. Und in unseren unnachgiebigen Bemühungen, die Bibel zu aktualisieren, ignorieren wir ihren ursprünglichen Kontext. Nämlich wir befördern sie viel zu schnell in das 21. Jahrhundert. Aber um zu begreifen, was Gott uns wissen lassen wollte und was er uns für unsere Erbauung offenbaren wollte, ist es überaus wichtig, dass wir verstehen und dass wir die Geschichte hören, wie die Zuhörerschaft Jesu sie hörte. Sie hatten in ihren Köpfen tief verwurzelte Vorstellungen, kulturelle Einstellungen, Verhaltensmuster, unausgesprochene Gefühle und Empfindsamkeiten, wie sie im ländlichen Dorfleben des Nahen Osten existierten. Und das sind die Dinge, die die Geschichte erleuchten. Das sind die Dinge, die sie zum Leben erwecken und es uns erlauben, die Geschichte mitzuerleben. Christus sprach zu Landarbeitern aus dem Nahen Osten. Die Evangelien sind im Grunde an Menschen in diesem Kontext gerichtet. Selbst die Mehrheit der gebildeten Menschen jener Zeit hatte ihre Wurzeln im einfachen landwirtschaftlichen Dorfleben. Was in dieser Kultur und in ihrem gesellschaftlichen Leben vor sich ging und was seit Generationen in ihren Empfindsamkeiten verwurzelt war, findet sich selbst heutzutage noch im ländlichen Leben des Nahen Ostens. Es gab Dinge, die empfunden wurden, aber nie ausgesprochen wurden. Es gab tief verwurzelte Einstellungen, die nie artikuliert wurden, nicht einmal bewusst wahrgenommen wurden, weil sie schon so lange im Unterbewusstsein waren. Und wenn wir die Meisterhaftigkeit dieser großartigen Geschichte mit ihrer ganzen geistlichen Bedeutung erfassen wollen, müssen wir zurückgehen und unser Bestes geben, um uns an diesen Ort und in diese Zeit zu versetzen. Wir müssen uns in die Einstellung und Erwartung der Dorfkultur des Nahen Ostens versetzen. Erst dann wird uns die Aussagekraft dieser Geschichte wirkliche Klarheit verschaffen. Nun, bevor wir uns jetzt der Geschichte zuwenden, möchte ich euch ein wenig Hintergrundinformation geben, damit ihr wisst, wo wir uns befinden. Christus ist auf dem Weg nach Jerusalem in den letzten Monaten seines Lebens. Das ist auch die Beendigung seines Dienstes, hier auf Erden zumindest. Er beabsichtigt, sich selbst als Gottes perfektes Sühneopfer dazu bieten, am Kreuz zu sterben und dann am darauffolgenden Sonntag wieder von den Toten aufzuerstehen, nachdem er unsere Erlösung bewirkt hat. Er hat jetzt seit fast 3 Jahren gedient und die Botschaft des Reiches Gottes und der Buße verkündet, Männer und Frauen dazu aufgerufen, in das Reich Gottes zu kommen, indem sie Buße tun und an ihn als Messias und Herrn und Gott glauben. Er hat sich dabei einige unerbittliche Feinde zugezogen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Diese sind zu jener Zeit gewissermaßen die Architekten der populären Religion des Judaismus. Sie haben Einfluss in der Synagoge, dem Versammlungsort der Juden. Das sind die örtlichen Versammlungen der jüdischen Menschen. Und in diesen Synagogen kamen sie zusammen, um sich unterweisen zu lassen. Die Pharisäer und Schriftgelehrte sind diejenigen, die den größten Einfluss haben. Sie sind legalistisch, sie sind innerlich korrupt, so stellt Jesus sie uns vor. Sie sind Heuchler, sie sind Jesus gegenüber feindlich eingestellt. Und dennoch haben sie diesen großen Einfluss. Deshalb findet ihr auch im Prinzip ein Volk, das unter ihrem Einfluss Jesus gegenüber größtenteils entweder feindlich eingestellt oder einfach nur gleichgültig ist. Und das alles entlädt sich letztendlich über Jesus, als sie in Jerusalem lautstark dann sein Blut fordern und ihm das Leben nehmen. Die Feindseligkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten beruht auf der Tatsache, dass Jesus sie direkt mit ihrer Heuchelei konfrontierte. Er identifizierte ihre Selbstgerechtigkeit. Er bezeichnete sie als Menschen, die die Schrift oder den Willen Gottes nicht wirklich kennen. Sie kannten den wahren Weg der Errettung nicht. Er sagte ihnen, dass sie aufgrund ihrer inneren Korruption vom Reich Gottes ausgeschlossen sind, alles sehr harte Worte, und wies darauf hin, dass sie auf das göttliche Gericht zusteuerten. Und das ist nicht, was sie hören wollten, glaubt mir das, das wollten sie nicht hören, obwohl Jesus das voller Mitgefühl und Barmherzigkeit und Gnade sagte und obwohl er es wiederholt unter diversen Umständen sagte, hassten sie ihn, egal wie er es sagte. Und aus diesem Grund wollten sie Jesus angreifen. Deshalb verbreiteten sie das schlimmstmögliche Gerücht über ihn, dass er nämlich alle seine Werke durch die Kraft Satans vollbracht habe. Genau das Gegenteil davon, Gott zu repräsentieren. Sie sagten, er repräsentiere den Teufel und seine Aussagen seien dämonisch und höllisch. Und das war ihre Überzeugung. Und deshalb brachten sie diese Lüge vor. Und das ist deshalb die Lüge, die sie auch im Land verbreiteten. Und sie bekräftigten diese Lüge und jede erdenkliche Möglichkeit, die ihnen bot, nutzen sie dazu, um diese Lüge zu bekräftigen. Eine Möglichkeit, die effektiv war, bestand darin, den Menschen zu sagen, seht, mit wem Jesus verkehrt. Er verkehrt mit den gottlosen Menschen, er verkehrt mit den Anhängern des Teufels, er verkehrt mit Zöllnern, mit Prostituierten, mit Straftätern jeder Kategorie, die man allgemein als Sünder bezeichnet. Wann immer sie Jesus als jemanden bezeichnen konnten, der mit Sündern verkehrt, taten sie das liebend gerne. Und zwar, um ihn in Verruf zu bringen, um zu bestätigen, dass er bei den Anhängern Satans sich wohlfühlt. Und dass er sich bei ihnen, den Repräsentanten Gottes, überhaupt nicht wohlfühlt. Das haben sie immer wieder sehr deutlich gemacht. Und das ist hier der Anlass für die Geschichten, die wir in Lukas Kapitel 15 finden. In Vers 1 lesen wir, es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Sie kamen, weil es, wie wir in der letzten Aussage in Vers 14 lesen, heißt, wer Ohren hat, zu höre, der höre. Sie waren bereit zuzuhören und deshalb kamen sie. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünde an und isst mit ihnen. Ja, ich kann mir das richtig vorstellen, die langen Gesichter und die Fingerzeige. Dabei war das gemeinsame Essen mit jemandem natürlich stillschweigende Bestätigung, Zustimmung. Darauf machten sie aufmerksam. Und deshalb waren sie erbost, denn sie selbst würden mit solchen Menschen niemals verkehren. Sie waren doch viel besser als das. Sie würden keinenfalls mit solchen Menschen essen. Sie hielten sich von allen derartigen Menschen fern, in einer Art selbst kreierter Bemühung, ihre eigene, sich eingebildete Reinheit zu schützen. Ja, eine Reinheit, die sie nämlich gar nicht besaßen. Trotz der Wunder, die Jesus vollbracht hatte, taten sie dies. Die konnten sie ja nicht leugnen und das taten sie auch nicht. Aber trotz all dieser Dinge taten sie das und versuchten, Jesus immer wieder satanische Motive oder auch Dinge zuzuschieben. Und er verstieß nicht nur gegen die Tradition des Judaismus und die Sitten der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er nahm nicht nur keine Rücksicht auf ihre Behandlung des Sabbats oder ihre anderen Regeln, sondern er verkehrte ganz besonders mit den sündigen Ausgestoßenen. Und deshalb brachten sie das hier wieder zur Sprache, wie sie es bereits in Kapitel 5, Vers 29 bis 32 getan hatten. Hier dieselbe Beschwerde. Nun, das zieht eine Antwort unseres Herrn nach sich. Und die Antwort ist recht einfach. Ihr versteht es nicht, oder? Sagt er. Der Grund dafür, dass ich mit diesen Sündern verkehre, ist der, dass ich gekommen bin, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sagt er ausdrücklich in Lukas 19, Vers 10. Ich tue das, weil es dem Vater Freude bereitet, weil es Gott Freude bereitet, verlorene Sünder zu retten. Und dann erzählt er eine Geschichte über einen Hirten, der 100 Schafe hatte und eines verlor und ihm nachging und es fand. Er brachte das Schaf zurück und fragt, worum geht es in dieser Geschichte? Lukas 15, 7. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und das ist natürlich eine sarkastische Zurechtweisung der Pharisäer, die dachten, sie seien gerecht und bräuchten keine Buße. Der Himmel wird sich nicht an euch freuen. Der Himmel erfreut sich an der Wiederherstellung eines verlorenen Sünders, der Buße tut. Ist es nicht so? Und dann erzählt er eine zweite Geschichte über eine Frau, die 10 Silbermünzen hatte und eine verlor und danach suchte, bis sie sie wiederfand. Und noch einmal hebt er in Vers 10 hervor, ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Hier sagt er effektiv zu ihnen, ihr seid so weit von Gott entfernt, dass ihr nicht einmal versteht, was Gott Freude bringt. Ihr versteht nicht, was Gott Zufriedenheit, was Gott Befriedigung und Freude verschafft. Es ist die Wiederherstellung von Sündern. Das bringt unserem Gott Freude. Ihr seid so weit davon entfernt, Gott überhaupt zu kennen. Und das führt dann zu der dritten Geschichte, dem wichtigsten Gleichnis in diesem Kapitel. Wir haben die Rettung eines verlorenen Schafs gesehen, ist auch nicht schlecht, ein Schaf, ja. Und einer verlorenen Münze, naja, ist halt eine Münze. Aber jetzt hier kommt die Rettung eines verlorenen Sohnes. Aber diese Geschichte soll dieselbe Sache demonstrieren. Die Freude Gottes über die Wiederherstellung eines verlorenen Sünders. Aber diese Geschichte geht selbst darüber hinaus und zeigt das Wesen der Buße auf. Buße wurde in Vers 7 erwähnt und in Vers 10 aber nie definiert. In dieser Geschichte wird sie jetzt vollständig definiert. Und erstmals tauchen in dieser Geschichte die Pharisäer und Schriftgelehrten tatsächlich auf. Sie sind ein Charakter in dieser Geschichte. Und wir sehen sie in aller ihrer Hässlichkeit. Und so sahen sie sich selbst. Und das ist das überraschende Ende der Geschichte. Bis zu jedem Punkt stimmten sie weitgehend mit der Geschichte überein. Und das war immer die Methode des Herrn, sie zunächst dazu zu bringen, die Geschichte in Bezug auf Interesse und Verständnis zunächst einmal zu schlucken. Und sie dann dazu zu bringen, die ethischen Aspekte der Geschichte zu verstehen. Sie rühmten sich nämlich ihrer eigenen hohen Ethik. Und dann nahm er ihr eigenes ethisches Verständnis und stellte es auf den Kopf und machte die Theologie der Geschichte zu einer Art Messer, das ihre sündigen Herzen durchbohrte. All das und noch viel mehr geschieht in dieser Geschichte. Die ersten beiden Geschichten über das Schaf und die Münze betonen Gott als den Suchenden, als den, der findet und sich erfreut. Aber in der dritten Geschichte geht es nicht so sehr um die göttliche Seite, sondern um die menschliche Sünde, Buße, Wiederherstellung und Zurückweisung. Nun, das ist eine dramatische Geschichte. Das ist eine sehr bewegende Geschichte, die uns auch ergreifen wird. All das ist sehr interessant und hat auch großen Einfluss auf das Denken von jedem, der von der göttlichen Wahrheit erfasst wurde. Die Geschichte ist keine vollständige Theologie der Erlösung, keine vollständige Theologie der Errettung, aber sie führt uns zum Kreuz, das noch bevorsteht, denn sie ist eine Geschichte der Versöhnung und es gibt keine Versöhnung ohne den Tod unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz, der den Lohn in vollem Umfang gezahlt hat und dem Sünder dadurch Versöhnung bietet. Aber das Kreuz ist nicht in der Geschichte, er steht noch davor, Jesus ist noch am Leben. Und deshalb ist sie keine vollständige Theologie der Errettung, aber sie handelt von einigen grundlegenden Elementen der Sünde und Wiederherstellung und der Freude und der Zurechtweisung. Die Geschichte ist auf drei Charaktere verteilt, den jüngeren Sohn, den Vater und den älteren Sohn. Und sie sollte wirklich auch so eingeteilt sein. Wir beginnen mit dem jüngeren Sohn. Und zum Auftakt der Geschichte des jüngeren Sohnes möchte ich euch zwei Dinge zum Nachdenken geben. Erstens, eine schamlose Aufforderung. Das ist der erste Gedanke, worüber wir nachdenken wollen. Eine schamlose Aufforderung und zweitens eine schamlose Rebellion. Vers 11 sagt, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Hier werden wir mal eine kurze Pause machen. Der erste Sohn ist nicht der einzige Charakter. In Vers 11 finden wir den Mann und beide Söhne. Deshalb nennen wir diese Predigtserie die Geschichte zweier Söhne. Es ist nicht nur die Geschichte eines Sohnes, es ist die Geschichte zweier Söhne und der Höhepunkt der ganzen Geschichte weist darauf hin, dass der andere Sohn, über den wir oft nicht nachdenken, das eigentliche Ziel der Geschichte ist. Im Deutschen nennen wir diesen jüngeren Sohn den verlorenen Sohn, im Englischen nennt man ihn den verschwenderischen Sohn, the prodigal. Aus dem Lateinischen haben wir das alte Wort, auch im Deutschen Prodigalität. Verschwendungssucht beschreibt jemanden, der verschwenderisch ist. Eine sinnlos extravagante, zügellose Person. Und das ist eine sehr, sehr passende Beschreibung für den ersten Sohn. Es ist zwar kein Wort davon in dieser Geschichte irgendwo, wo das vorkommt, aber der junge Mann ist die klassische Illustration einer Person, die ihr Leben verschwendet und extravagant zügellos ist. Also stellt es wunderbar dar. Und deshalb wird er als verschwenderisch oder auch verloren bezeichnet, weil er nicht weiß, worauf es ankommt. Aber wir wollen jetzt mal die Geschichte betrachten, bei der es in Wirklichkeit um eine Geschichte zwischen zwei Söhnen und einem liebenden Vater geht. Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Als Jesus das sagte, kann man sich gut vorstellen, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hier seine einzige Zuhörerschaft waren, beachtet das bitte, die Luft vor Empörung anhielten. Das ist eine absolut empörende Aussage. Dieser Sohn ist wahrscheinlich nicht verheiratet, denn er will ausgehen und er will sich gerne die Hörner abstoßen, wie wir so sagen. Vielleicht ist er noch ein Jugendlicher. Er ist seinem Vater gegenüber vollkommen respektlos. Es mangelt ihm an jeglicher Liebe für seinen Vater. Es gibt nicht einen Gramm der Dankbarkeit in seinem Herzen für das Vermächtnis, das Generationen seiner Familie für seinen Vater und eines Tages für ihn hinterlassen haben. Ist nicht vorhanden. Es ist sogar so, dass solch eine Aussage angesichts der Empfindsamkeiten, und jetzt ist es wichtig, des altertümlichen Dorflebens im Nahen Osten, der Aussage, Vater, ich wünschte, du wärest tot, gleich käme. Das, was er hier sagt, bedeutet im Grunde genommen, Vater, ich wünschte, du wärest schon tot. Du stehst meinen Plänen im Weg, du bist ein Hindernis, ich will meine Freiheit, ich will meine Erfüllung und ich will sofort weg von meiner Familie. Ich habe andere Pläne, die dich nicht beinhalten, die Familie nicht beinhalten, die dieses Anwesen nicht beinhalten, dieses Dorf nicht beinhalten. Ich will mit niemandem von euch irgendetwas zu tun haben. Ich will mein Erbe und zwar jetzt. Das ist so, als würde man sagen, ich wünschte, du wärest tot. In einer Kultur, in der die Ehre oder die Ehrerbietung so wichtig war, in einer Kultur, die auf einem der 10 Gebote fußte, nämlich Ehre deinen Vater und deine Mutter, und das wurde so ausgeschmuckt und so verfeinert, dass an oberster Stelle des gesellschaftlichen Lebens stand, den Vater zu ehren. Und jeder Sohn, der solch eine atemberaubende Forderung, solch eine empörende Forderung an einen gesunden, möglicherweise sogar noch nicht einmal so alten Vater stellte, wünschte sich in den Augen aller den Tod seines Vaters. Ihr müsst verstehen, es war üblich, dass man das Erbe erst bekam, wenn der Vater gestorben war. Aber das hier so zu tun und zu diesem Zeitpunkt darum zu bitten, war nicht nur eine Bestätigung, dass euer Vater tot sei, sondern war auch euerseits Selbstmord. Denn jeder würde jetzt erwarten, dass diese Art von Aufforderung an einen Vater mit einem Schlag ins Gesicht beantwortet werden würde. Das war eine typisch jüdische Geste, um Zurechtweisung für solche Geringschätzung seitens des jüngeren Sohnes auszudrücken, der von allem, was die Familie hatte, profitiert hatte und wahrscheinlich von allen angehäuften Reichtümern der vergangenen Generation. Und so behandelt er seinen Vater? Unglaublich, unglaublich. Er hätte einen nicht gerade zimperlichen Schlag ins Gesicht erhalten und wäre dann wahrscheinlich öffentlich der Schande preisgegeben, vielleicht sogar enteignet worden und von der Familie verstoßen worden. So schwerwiegend war dieser Verstoß, dass der Vater sogar in Vers 24 sagt, wo der Sohn zurückkehrt, dieser mein Sohn war tot. Und er sagt es erneut in Vers 32 zum älteren Bruder, denn dieser dein Bruder war tot. Es war sogar üblich in jener Zeit und in dieser Gegend eine offizielle Zeremonie abzuhalten, ein Begräbnis quasi für solch eine Unverschämtheit. Man selbst war erledigt, aus der Familie ausgestoßen und tot. Der einzige Weg zurück war eine Form von Wiedergutmachung, irgendein Weg, um die Gunst der Familie zurückzugewinnen für die Schande, die ihr der Familie gebracht hattet. Nun, das System war für jeden sehr klar. Der Vater stand auf der Ehrenliste ganz oben, dann kam der ältere Bruder und dann erst der Jüngere. Und das ist hier Schamlosigkeit auf allerhöchstem Niveau. Der Niedrigste in der Familie, der Niedrigste in der Ehrenrangfolge verlieh seiner Verärgerung und seiner Irritation und seinem Hass für seinen Vater Ausdruck, dass dieser überhaupt noch lebt und ihm im Weg steht, um das zu bekommen, was er will. Das ist die größte Schande, die vorstellbar ist. Es gibt keine Möglichkeit, dass Jesus größere Schande für einen Menschen darstellen konnte, als durch diese Handlung. Und das müssen wir verstehen. In der gesellschaftlichen Struktur Israels, Leute, gab es nichts Schlimmeres, gab es keine größere Schande als diese. Und seine Aufforderung ist, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Gib ihn mir. Er verwendet den Begriff Vermögen, das ist das griechische Wort thesousias, das nur hier verwendet wird und an keiner anderen Stelle des Neuen Testaments. Es bedeutet die Güter, das Eigentum und der Anteil. Er bittet um die materiellen Dinge. Das Land, Tiere, Gebäude, die Familienbesitztümer, auf die er einen Anspruch hat. Und in einer Familie mit 2 Brüdern würde das Vermögen laut 5. Mose, Kapitel 21, Vers 17, ungleich aufgeteilt werden. Der ältere Sohn erhielt das Doppelte von dem, was der jüngere Sohn bekam. Das heißt, der ältere bekam 2 Drittel und der jüngere nur 1 Drittel. Er wollte also 1 Drittel von allem, was seine Familie hatte. Sie mussten sehr viel gehabt haben. Sie hatten Diener, steht hier im Text, wie wir später in der Geschichte da erfahren. Sie mieteten Musiker und Tänzer für die Feier. Sie hatten Tagelöhner. die sie neben ihren normalen Bediensteten für die Familie anstellten. Und sie hatten Tiere, einschließlich eines gemästeten Kalbs. Und sie mussten ein reiches, großes Vermögen haben, dass er dachte, wenn er sein Drittel bekäme, könnte er seine Rebellion recht gut finanzieren. Aber er wollte ausschließlich Tes Usias. Und das ist ein sehr wichtiges Wort, denn es ist nicht das normale Wort für die Erbschaft. Kleronomia ist das normale Wort. Aber hört mal aufmerksam zu. Wenn ihr dieses Wort benutzt und über eine Erbschaft sprecht, dann beinhaltet das alles, was mit dem Materiellen zusammenhängt. Und dann geht es auch um die Leitung des Anwesens, um Führung, um die Verantwortung, Ressourcen für die Familie bereitzustellen. Wenn ihr ein Erbe von eurem Vater erhaltet, erhaltet ihr buchstäblich die Verantwortung, alle Aktivposten des Vermögens im Auftrag der anwesenden Familie zu verwalten, um das Vermögen zu erweitern und dadurch das Vermögen für die künftige Familie auszubauen. Das Wort Erbe beinhaltet also Verantwortung und Rechenschaftspflicht für die Zukunft. Er jedoch wollte das nicht. Er benutzt dieses gewöhnliche Wort nicht. Jesus legte ihm stattdessen das Wort Tes Usias in den Mund. Ich will einfach meine Sachen. Ich will keine Führungsrolle. Ich will keine Verantwortung. Ich will keine Rechenschaftspflicht. Ich will nichts für die Zukunft. Ich übernehme keine Verantwortung für diese Familie. Ich will mich um niemanden kümmern. Ich will nur meine Sachen. Keine Führungsrolle, keine Verantwortung, keine Rechenschaftspflicht, kein Teil der Familie, kein Teil der Zukunft des Vaters. All das weist darauf hin, dass er sehr widerwillig unter der Autorität des Vaters gelebt hat. Er ist unglücklich, er will Freiheit und er will seine Unabhängigkeit, er will Distanz, er will so weit wie möglich von allen Einschränkungen und aller Rechenschaftspflicht weg. Er will seinem Vater nicht gehorchen, er will keine Anweisung von seinem Vater erhalten, er will seinem Vater keine Rechenschaft ablegen, er will nichts zu tun haben mit irgendjemandem, der ihn kennt. Er will weg, aber er will mit allem weg, was er bekommen kann. Warum? Um seinen Ausgang zu finanzieren. Sein Vater konnte seinen Kindern natürlich Geschenke machen. Jeder Vater in der jüdischen Kultur konnte seinen Kindern jederzeit nach eigenem Ermessen Geschenke geben. Er konnte ihnen auch ihre Teile des Vermögens zuteilen und irgendwann sagen, nun, das sind die zwei Drittel, die du als älterer Sohn erhalten wirst und das ist dein ein Drittel, was du als jüngerer Sohn erhalten wirst. Und selbst wenn er diese Zuteilung vornahm, konnten sie kein Besitz davon ergreifen, bis er gestorben war. Denn in jener Kultur der Ehre war der Vater das Oberhaupt, bis er starb. Er gab das Eigentum sozusagen dann nie an seine Kinder ab, bis er starb. Er würde also sagen, das wird deins. Er würde nie sagen, das ist deins und nimm es dir jetzt. Er würde immer weiterhin der Verantwortliche bleiben. Und wenn er ihnen ihr Vermögen zuteilt, sagt er, ich möchte, dass ihr jetzt lernt, euren Bereich zu verwalten. Das würde er sagen, aber er würde niemals sagen, nehmt euer Zeugs jetzt und geht damit weg. Deshalb hielt er alles fest im Griff. Aber das verlangt der Sohn nicht. Er verlangt nicht zu wissen, was er in der Zukunft bekommen wird. Er verlangt nach dem, worauf er warten sollte, bis sein Vater gestorben ist. Das verlangt er jetzt. Nun, das Dorf würde wahrscheinlich Wind davon bekommen. Er würde in der Regel im Dorf sehr bekannt werden, das würde kursieren dort. Sie würden erwarten, dass der Vater sich zornig, beschämt und entehrt fühlt. Sie würden erwarten, dass er fuchsteufelswild ist über seinen Sohn. Sie würden erwarten, dass er den Jungen ins Gesicht schlägt, ihn zurechtweist, ihn der Schande preisgibt, ihn bestraft, ihn aus der Familie verstößt und vielleicht sogar ein Begräbnis für ihn abhält. Aber genau hier, an dieser Stelle, genau an dieser Stelle kommt die allererste Überraschung. Geht zurück auf Vers 12. Und er teilte ihnen das Gut. Er teilte sein Hab und Gut auf. Wisst ihr, was das Wort Gut auf Griechisch ist? Bios. Leben. Bios. Biologie. Das ist ihr Leben. Das ist die Familie. Das ist es, was das Leben der Familie über Generationen hinweg hervorgebracht hatte. Das ist sein gesamter Lebensunterhalt. Und das ist die Quelle seines Einkommens. Jesus sagt also, er teilte es auf. Und nun einige der Pharisäer und Sadduzäer oder Schriftgelehrten dachten wahrscheinlich, nun ja, er sagt ihnen einfach, dass das und das, das werdet ihr bekommen. Oder das wird eines Tages deins sein. Und ihr könnt anfangen, für das, was euch gehören wird, Verantwortung zu übernehmen. Und ich werde da sein, um darüber zu wachen. Vielleicht meinte er das. Er teilte einfach auf, wie in 5. Mose 21, Vers 17 beschrieben, ein Drittel und zwei Drittel. Und doch sollten sie an dieser Stelle eine große Überraschung erleben. Eine recht schockierende Überraschung wegen der Art und Weise, in der die Aufforderung vorgetragen war. Wenn der Vater aus freiem Willen das getan hätte, weil er so großen Respekt für seine Söhne hatte und als Vertrauensbeweis in seine Söhne und aus Liebe für seine Söhne, dann wäre das verständlich. Aber für diese Art von Sohn, mit dieser Art von Aufforderung, war es sehr schockierend, dass ein Vater sich so verhalten würde und es würde den Pharisäern wieder einmal mehr den Atem verschlagen. Statt ihm für seine Unverschämtheit ins Gesicht zu schlagen, gewährt der Vater ihm, wonach er fragte. Er gewährt ihm diese Freiheit, weil er bereit ist, den Schmerz zurückgewiesener Liebe zu erdulden. Und das ist der Schmerz, der am schlimmsten von allen persönlichen Schmerzen ist, der Schmerz der zurückgewiesenen Liebe. Liebe, die nicht angenommen ist. Je größer die Liebe, umso größer die Schmerzen, wenn diese Liebe zurückgewiesen wird. Aber das ist halt Gott. So ist unser Gott, der dem Sünder seine Freiheit gibt. Es gibt kein Gesetz in den Sitten Israels, das einem Vater verbieten würde, das zu tun. Er tut es nicht, weil er denkt, dass es das Beste ist. Er gibt dem Sünder seine Freiheit und wir sehen, dass er keine Beziehung hat. Und das ist, worum es hier geht. Der Sünder hat keinerlei Beziehung mit Gott. Er liebt Gott nicht, er ist ihm egal. Er will nichts mit Gott zu tun haben, nichts mit der Familie Gottes zu tun haben, nichts mit der Zukunft der Familie Gottes zu tun haben. Er will keine Rechenschaftspflicht gegenüber Gott haben, will kein Interesse an Gott haben. Er will sich Gott nicht unterordnen, will keinerlei Beziehung irgendeiner Art. Tatsache ist, er hat keine, er hat nicht mal eine. Und Gott lässt den Sünder gehen und erduldet die Schmerzen zurückgewiesener Liebe. Es ist wie wir in Römer 1 lesen, Gott hat sie dahin gegeben. Dreimal, er hat sie dahin gegeben. Achtet jetzt noch einmal in Vers 12 darauf, dass er sein Hab und Gut unter ihnen aufteilte. Wir haben zu diesem Zeitpunkt immer noch zwei Söhne in dieser Geschichte. Denn nach der Aufteilung war dem anderen Bruder klar, was sein Teil war. Und so erhielten sie beide ihren Anteil, obwohl ich sagte, das ist sehr selten und es kein Gesetz gebe, das das verbiete, war es sehr, sehr ungewöhnlich, dass so etwas geschah und es könnte niemals unter diesen Umständen mit dieser Art von Sohn geschehen, der solch eine Forderung stellt. Laut der Mishnah, und das ist eine Kodifizierung des jüdischen Gesetzes, wenn so etwas geschah, wenn ein Vater sich dafür entschied, mussten die Söhne den Besitz behalten, bis ihr Vater starb. Und erst dann konnten sie damit tun, was sie wollten. Bis zu jener Zeit überwachte der Vater noch immer, wie sie den Besitz verwalteten, und der Vater hatte ein Recht auf alles, was daraus an Einkommen hervorging. Aber das hätte gewiss nicht in die Pläne des jüngeren Sohnes gepasst. Er wollte seinen Willen und er wollte ihn sofort. Er wollte die Kohle. Nun, der erste Schritt bestand darin, den Vater zu veranlassen, das Vermögen aufzuteilen. Schritt 2 in Vers 13 lässt nicht lange auf sich warten und das ist, und nach nicht vielen Tagen heißt es, und damit beginnt die zweite Sache, über die wir heute nachdenken wollen, in dieser Geschichte, erstens die schamlose Aufforderung und zweitens die schamlose Rebellion. Nur nach wenigen Tagen, nicht viele Tage später. Er wartete nicht lange, er konnte nicht warten. Er hatte lange genug gewartet. Er hat offensichtlich genug davon, in der Gegenwart seines Vaters zu sein. Er hat genug von der Rechenschaftspflicht oder Beziehung mit der Familie. Er empfindet keine Liebe für seinen Vater. Er empfindet absolut keine Liebe für seinen älteren Bruder. Und sein älterer Bruder empfindet keine Liebe für ihn. Übrigens als Anmerkung nebenbei, der ältere Bruder empfindet ebenfalls keine Liebe für den Vater. Denn als der jüngere Bruder wieder nach Hause kommt und der Vater glücklich ist, ist der ältere Bruder sogar verärgert. Er hat keinen Anteil an der Zuneigung des Vaters, er ist ebenso lieblos und auch undankbar, obwohl er zu Hause bleibt. Er ist der Heuchler im Haus. Der Vater hat also effektiv mit keinem der beiden Söhne eine Beziehung. Es gibt zwei Arten von Menschen, ja, die keine Beziehung mit Gott haben. Die einen sind nicht religiös und die anderen sind religiös. Aber beide haben keine Beziehung zu Gott. Die einen sind so weit von Gott entfernt, wie es nur geht, und die anderen sind dagegen so nah, wie es nur irgend geht. Einmal die Nicht-Religiösen und die Religiösen. Aber was wollte der jüngere Sohn? Und nach nicht vielen Tagen, beziehungsweise später lesen wir, packte der jüngere Sohn alles zusammen. Das heißt, sehr unmissverständlich, dass er alles in Bargeld verwandelte und umwandelte. Er verwandelte alles in Bargeld. Ich will einfach nur weg. Technisch gesehen konnte er das Eigentum übrigens verkaufen, sobald es ihm gegeben worden war. Es gab ein Hintertürchen. Der Vater hatte zwar noch einige gewisse Aufsicht und konnte Zinsen abschöpfen, aber sie konnten es nicht in Besitz nehmen, bis der Vater gestorben war. Das haben wir schon gesagt. Aber es gab ein Schlupfloch, und wir lieben diese Schlupflöcher. In der Tradition damals gab es ein Schlupfloch jener Zeit, dass er nämlich jemanden das Gut verkaufen konnte, der es kaufen würde, aber den Besitz erst übernehmen würde, wenn der Vater gestorben war. Nun, vielleicht fragt ihr euch jetzt, Mensch, wer würde sowas kaufen? Auf dieser Grundlage ist doch total schwierig, etwas zu verkaufen, oder? Nun, nicht unbedingt. Er wollte Bargeld. Er muss einen Käufer für sein Drittel des Vermögens finden. Einen Käufer, der ihm sofort Bargeld dafür gibt und den Besitz erst übernimmt, wenn der Vater tot ist. Wenn ihr das für ungewöhnlich haltet, dann denkt nur einmal daran, dass Menschen heutzutage jeden Tag sogenannte Terminkontrakte, Gebrauchsgüter kaufen. Und warum sollten Menschen jetzt etwas kaufen, das sie erst in Zukunft in Anspruch nehmen können? Hey, doch völlig töricht, oder? Nein, warum? Weil sie denken, der Preis könnte steigen. Ihr sichert euch also für die Zukunft ab, indem ihr den Preis, den Kaufpreis, jetzt bezahlt, obwohl ihr das Erworbene erst in der Zukunft in Anspruch nehmen könnt. So sieht das Kaufen von Terminkontrakten aus. Das ist ein Absichern für die Zukunft. Und ihr könnt euch ausmalen, dass der Preis gut sein würde. Weil der Verkäufer, was war, völlig verzweifelt. Er wollte nur sein Geld. Wenn ihr der Käufer seid, gibt es nichts Besseres als einen verzweifelten Verkäufer. Ist das nicht so? Jemand, der unbedingt sein Auto schnell verkaufen muss, oh, ich muss noch dahin und das bezahlen. Hey, kannst du schön den Preis drücken. Und so ist es hier auch. Jemanden, der weg will, der schnell weg will, nicht viele Tage danach, er will alles in Bargeld verwandeln, sein Besitz kann verkauft werden. Und das bedeutet Gebäude, Land, Tiere, was auch immer es war, er bekommt das Bargeld auf der Stelle. Wer auch immer es gekauft hat, kann es nicht in Besitz nehmen, bis der Vater stirbt. Und natürlich gibt es Menschen, die froh wären, das zu tun, weil es wie ein Ausverkauf nach einem Brandschaden sein wird. Der Typ will weg, er will sofort weg. Er akzeptiert einen niedrigeren Preis. Nun, und irgendjemand ist sehr glücklich, ja, irgendjemand ist sehr glücklich, an dem Wert des Besitzes festzuhalten und die Jahre abzuwarten, bis der Mann stirbt, dann Besitz zu ergreifen und es dem aktuellen und künftigen Vermögen seiner Familie hinzuzufügen. Nun, das ist die Torheit des Sünders. Er will weg von Gott, er will sofort weg von Gott, er will keine Rechenschaft gegenüber Gott. Er verschleudert alle Gelegenheiten, die Gott ihm gegeben hat, alle guten Gaben, alle Gelegenheiten, das Evangelium zu hören, alles, was gut ist und was Gott in diese Welt gebracht hat. All diese Güte und Langmut Gottes, die den Sünder zu einer Beziehung mit Gott führen soll, verschmäht er. Und sobald er sein Bargeld bekommt, seht ihr in Vers 13, was mit ihm geschieht. Was steht da? Er reiste in ein fernes Land. Nun, fern ist hier das entscheidende Wort. Ein fernes Land ist ein heidnisches Land und für die Israeliten war jedes Land außerhalb Israels ein heidnisches Land. Er ging also in ein heidnisches Land und das ist wiederum ein zusätzlicher Horror, ein weiterer Horror. Wie schlecht ist der Sohn? Er ist so schlecht, wie ein Mensch nur sein konnte und könnte. Man kann nicht schlimmer sein, als den eigenen Vater zu verachten und zu entehren. Und dazu kommt noch materielle Habgier, dann noch der Verkauf des Vermögens aus Generationen der Familien obendrein, noch das Auswandern in ein heidnisches Land, weit weg von jedem, der dich kennt, damit niemand weiß oder sich darum kümmert, was du tust. Empörendes Verhalten. Nochmals, und die Familie und das Dorf hätten dann sicherlich ein Begräbnis abgehalten. Er ist weg und er ist tot, es ist vorbei. Eine Versöhnung wäre nur möglich, wenn er zurückkäme und das Hab und Gut zurückkaufte, das er verkauft hatte. Er müsste zurückkommen und es zurückkaufen. Übrigens, wir stellen uns die Frage, wo der Sohn bei all diesem ist. Warum ist er nie zur Stelle, um die Ehre des Vaters zu verteidigen? Warum tritt er nie vor und schützt seinen Vater? Warum gibt es hier nicht einen Vers in der Bibel, der sagt, aber der ältere Sohn ging zu dem Jüngeren und wies ihn zurecht, weil er den Vater entehrt hatte? Warum ist der Vers nicht da? Nun, die Antwort lautet, weil er den Vater ebenfalls nicht lieb hatte. Er war glücklich, seinen Anteil zu bekommen und zu Hause zu bleiben. Er verteidigte den Vater zu keinem Zeitpunkt und empfindet keine Liebe für diesen, wie wir noch sehen werden. Nun, die ganze Szene hier ist von Schande gefüllt. Es ist eine vollkommene dysfunktionale Familie, ein liebender, großzügiger Vater, der seinen beiden Söhnen enorme Geschenke gemacht hat. Einer ist ein offensichtlicher, rebellischer, unreligiöser Sünder, der andere ist ein religiöser, der zu Hause blieb, aber keiner von beiden hat irgendeine Form von Beziehung zum Vater oder auch zueinander. Beide hassen einander und auch den Vater. Und nun zu dieser Rebellion. Die Rebellion beginnt. Und wir lesen in Vers 13, als er in jenes ferne Land kam, verschleudert er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Und verschleudern bedeutet zerstreuen. Er warf es einfach weg. Er warf es einfach weg. Und deshalb die Verschwendungssucht, über die wir vorhin gesprochen haben, ausschweifendes, rücksichtsloses, zügelloses, verschwenderisches Leben. Sao osotos. Ein vergeudetes Leben. Sao osotos. Ein vergeudetes Leben, ein sittlich verkommenes Leben, ein zügelloses Leben. In Vers 30 sagt sein älterer Bruder sogar, er vergeudete sein Gut mit Huren. Wow. Nun, manche Leute denken, das könnte einfach eine aus dem Ärmel geschüttete Anschuldigung des älteren Bruders sein. Aber Leute, einen älteren Bruder gibt es in dieser Geschichte nicht und der Autor all dessen ist Jesus. Hört mal genau zu. Jesus brachte das in die Geschichte ein, weil es eine präzise Reflexion dessen ist, was er über die Taten des jungen Mannes vermitteln möchte. Was sonst würde er tun? Er läuft vor aller Rechenschaftspflicht so weit wie möglich davon, behält all sein Geld beieinander und geht in dieses fremde Land, in diese Ferne, um so weit wie möglich von jeder Verantwortung und jeder Rechenschaftspflicht gegenüber seinem Vater wegzukommen. Er vergeudet sein Leben auf unsittliche Weise. Er verschwindet es, er schmeißt sein Leben weg, er stopft es in die Tonne, wie wir vielleicht in unserer modernen Umgangssprache sagen. Nun, dieser junge Sohn repräsentiert offenkundige Sünder, die Rebellen, die Zügellosen, die lasterhaften Menschen, die Ausschweifenden, die Verkommenen, die Sittenlosen, diejenigen, die nicht vorgeben, an Gott zu glauben oder Gott zu lieben. Und genau das, ihr Lieben, sind die Leute aus Vers 1, die Zöllner und Sünder, die Aussätzigen, die Unreligiösen. Und sie rennen so weit sie können von Gott weg, weil sie keine Liebe für ihn empfinden und keine Beziehung zu ihm haben. Und sie wollen nichts mit dem Gesetz oder seiner Herrschaft zu tun haben. Sie lehnen jede Rechenschaftspflicht ihm gegenüber ab. Sie überschreiten die Schwellen der Gemeinde nicht. Sie sind nicht daran interessiert, sich selbst den Erwartungen anderer Menschen auszusetzen. Aber Sünde endet nie so, wie es auf den ersten Blick scheint. Vers 14. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte. Und das ist quasi eine Einführung in die Tatsache, dass er bei seiner Ankunft in dem fernen Land ein Bonze war, eine Finanzhyäne oder was immer wir sagen, der Neuling in der Stadt mit dem großen Bankkonto. Er war ein regelrechter Geldsack und hatte sehr viel davon. Er kommt in die Stadt, feiert ausgiebig und wirft mit seinem Geld um sich. Er lockt sicherlich alle möglichen Leute an, die von seiner Großzügigkeit profitieren wollten. Abstauber und Schmarotzer seiner törichten Großzügigkeit. Und er umgibt sich mit dem Gesindel und dem Abschaum und zwielichtigen Erscheinungen. Und das Geld geht ihm aus. Er hat alles ausgegeben, wie wir in Vers 14 lesen. Und das ist seine Schuld. Das ist seine Schuld. Eine gewaltige Hungersnot kam über jenes Land. Das ist nicht seine Schuld. Aber so ist das Leben nun mal. Manche Dinge sind unsere Schuld, andere sind nicht unsere Schuld. Aber das Zusammenspiel dieser Dinge kann verheerend sein. Und so ist das Leben. Es kam eine gewaltige Hungersnot, steht hier, in jenem Land. Nun, ihr seid nicht mit Hungersnoten vertraut und ich bin es nicht. Aber es war eine gewaltige Hungersnot. Wie ist eine gewaltige Hungersnot? Wie verhalten sich Menschen in einer gewaltigen Hungersnot? Nicht eine kleine Hungersnot, sondern eine gewaltige Hungersnot, sagt unser Herr. Nun, hier ist eine eindrückliche Beschreibung einer Hungersnot, die im 19. Jahrhundert auftrat und jemand ihre Ereignisse festgehalten hat. Die Beschreibung ist ziemlich charakteristisch für das, was bei einer Hungersnot vor sich geht. Das würde in einem Dorf geschehen. Das wäre es, was die Menschen, die Jesus zuhörten, mit ihren Empfindsamkeit auch verstehen würden. Die Zuhörer würden sich zum Beispiel an die Zeit erinnern, als Israel belagert wurde. Wir haben Geschichten. Und Frauen ihre Plazenta und schließlich ihre eigenen Kinder aßen. Und das findet sich im Alten Testament. Aber hier ist eine Beschreibung einer Hungersnot aus dem 19. Jahrhundert. Hört einmal gut zu. Der Autor berichtet von Kindern, die in die Sklaverei verkauft wurden, damit sie nicht verhungern würden. Er berichtet davon, dass jeden Morgen Männer tot auf den Straßen aufgefunden wurden. Und als die Anzahl wuchs, verkündete der Herrscher der Stadt, dass jeder Mann dafür verantwortlich sei, die Toten vor seinem Haus in den Fluss zu werfen. Und weil sie nicht all die Toten vor ihrem Haus haben wollten, würden die Bewohner der Stadt die Toten vor die Häuser anderer Menschen schleppen. Jeden Morgen würde in der ganzen Stadt Wortwechsel ertönen, während Männer sich darüber stritten, wo die Toten tatsächlich gestorben waren. Kleine Händler mussten Peitschen aus Nilpferdhaut in der Nähe haben, um die rasenden Bettler abzuwehren, die sie körperlich angriffen und das wenige verschlangen, was sie in ihren Läden hatten. Kleine Straßenhändler würden sich auf ihre Waren werfen, wenn die armen Schlucker vorbeikamen, um etwas zu essen, zu stehlen. Männer, die nachts unbewaffnet hinausgingen, wurden angegriffen und aufgegessen. Streuende Tiere wurden getötet und roh gegessen. Schuhleder, verrottetes Fleisch und Müll wurden allesamt verschlungen. Palmen wurden gegessen. Familien in den Dörfern, die mit dem Tod konfrontiert waren, mauerten die Türe ihres Hauses zu und warteten in einem Zimmer auf den Tod, damit ihre Körper nicht von Hyänen verschlungen wurden. Ganze Dörfer wurden auf diese Art und Weise ausgelöscht. Leute, das ist eine Hungersnot. Etwas in dieser Art hätten die Zuhörer von Jesus im Hinterkopf gehabt, als er diese Geschichte erzählte. Wir reden hier von einem Ausmaß von Verzweiflung, das über alles hinausgeht, was wir uns selbst vorstellen können. Wir haben sowas nicht erlebt, oder? Er hat also einige schlechte Entscheidungen selbst getroffen. Die schlimmsten und die Umstände haben die Situation jetzt noch schlimmer gemacht. Und das ist der Tiefpunkt im Leben eines Menschen, Leute. selbst schlechte Entscheidungen treffen und dann sind die Umstände noch schlecht. Das ist der absolute Tiefpunkt. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sich die Geschichte anhören, spüren jetzt die Last des Horrors des Lebens dieses jungen Mannes. In einem wunderbaren Ort, bei einem liebenden Vater in seiner großzügigen Umgebung ist er hier gelandet. Das ist der Tiefpunkt in seinem Leben. Absolute Verzweiflung. Er hat keine Familie, er hat niemanden mehr, er ist in einem fremdes Land und kann sich nirgendwo hinwenden. Alle seine Ressourcen sind aufgebraucht. Er ist bettelarm, er ist heruntergekommen, er steht ohne jeden Cent da, er ist allein. Leute, die Party ist definitiv vorbei. Aber er ist immer noch nicht bereit, nach Hause zu kommen. Er ist immer noch nicht bereit, nach Hause zu kommen. Und das ist ein zu großer Schritt. Immer noch nicht bereit, sich vollkommen zu demütigen, zu Kreuze zu kriechen, zurückzugehen, der Schande ausgesetzt zu werden, gedemütigt zu werden, seinem Vater zu begegnen oder die Missgunst seines älteren Bruders, weil der die Erbmasse vergeudet hat.
Der ältere Bruder weiß, nachdem das Hab und Gut erst einmal aufgeteilt war, konnte er keine Ressourcen mehr aus dem anderen Drittel beziehen und somit würde er um das betrogen, was er bekommen würde.
Und da steigert sein Hass und so will der Gestrandete mit nichts davon konfrontiert werden. Er will nicht zurück. Also tut er das, was Menschen so oft tun, wenn sie am Tiefpunkt angekommen sind. Am Ende von Vers 14 lesen wir, er fing an, Mangel zu leiden. Zum ersten Mal kann er seine Bedürfnisse nicht befriedigen. Und das ist der Anfang. Und wie typische Sünder schmiedet er seinen ersten Plan, Plan A. Er ging und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Denn als erstes sagte er sich, ich brauche eine Arbeit. Ich muss wieder auf die Beine kommen. Und das ist typisch für den Sünder. Er rennt vor Gott davon. Er geht hinaus, lebt ein zügelloses und rebellisches Leben, sündigt über alle Maßen, endet am Boden und hat nichts vorzuweisen. Er ist vollkommen bankrott. Er ist nackt. Er ist heruntergekommen. Er wandelt durch die Straßen. Er hat nichts. Aber er sammelt sich, um wieder auf die Beine zu kommen. Und er sagt, hey, ich muss wieder eine Arbeit finden. Ich muss halt das erste Mal in meinem Leben arbeiten. So ist es nun mal. Sein Vorhaben führte ihn nicht zum gewünschten Erfolg. Diese kleine Eskapade gereichte nicht zum gewünschten Glück. Er büßte das leichte, unkomplizierte Leben ein. Leute, er ließ einen liebenden Vater zurück. Stattdessen wurde sein Leben sehr, sehr, sehr schwer. Er wollte uneingeschränktes Vergnügen, er wollte die Erfüllung seiner Lüste ohne Unterbrechung und Zurechtweisung. Stattdessen erlebte er Schmerzen und mangelnde Erfüllung und Einsamkeit. Er war sogar dem Tod sich gegenüber. Also ging er und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Das Wort Bürger bezieht sich hier auf eine privilegierte Person. Nicht jeder Mensch war ein Bürger. Das bedeutet, wenn man privilegiert war, dann wurde man von der Gesellschaft geehrt und man war auf der Stadtrolle, dem Stadtbuch eingetragen. Er fand jemanden also, der etwas hatte, einen Bürger und hängte sich an ihn. Und das ist ein großartiges Wort hier im Griechischen. Kulao, anhängen, kleben. Er hängte und klammerte sich an diesen Menschen. Und ich bin mir sicher, dass hier impliziert wird, dass dies nicht die Idee jenes Bürgers war. Wenn ihr mal in der dritten Welt gereist seid, dann wisst ihr das, wie schnell sich irgendwelche Leute an euch hängen, wie Bettler. Und sie tun das, weil sie einfach verzweifelt sind. Das Ausmaß ihrer Verzweiflung, das diese Menschen veranlasst, so zu handeln. Und das Bild hier ist das eines Mannes, der jetzt ein Bettler ist. Und so findet er einen Bürger, der Geld hat und hängt sich an ihn, bis dieser Mann ihn nicht mehr loswerden kann. Schließlich lesen wir in Vers 15, dass dieser ihn auf seine Äcker schickte, die Schweine zu hüten. Nun, das ist wirklich keine Arbeit. Das ist die niedrigste Aufgabe, die jemand je verrichten könnte. Und wie sich herausstellte, wurde sie nicht mal bezahlt. Aber um den jungen Mann loszuwerden, sagte der Bürger, geh auf den Acker und hüte meine Schweine. Und er ist so verzweifelt, dass er das tut. Und an dieser Stelle wird lauter als je zuvor gejapst. Man kann sich das richtig vorstellen. Hier ist ein jüdischer Junge, der Schweine in heidnischem Land hütet und einem Heiden dient. Unglaublich. 3. Mose 11, Vers 7, 5. Mose 14, Vers 8 und andere Abschnitte aus dem Alten Testament weisen darauf hin, dass Juden kein Schwein bzw. unreine Tiere essen durften. Und er muss letzten Endes Schweine hüten. Geh und hüte meine Schweine. Etwas Niedrigeres ist kaum vorstellbar. Aber das ist noch nicht alles. Betrachtet einmal Vers 16. Er geht, was kann er sonst auch noch tun? Und er kommt dorthin und wir lesen, dass er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Hey, habt ihr jemals versucht, euch unter die Schweine zu mischen und zu fressen? Ich glaube nicht. Aber das ist es, was hier steht. Er ist so hungrig, dass er nicht nur Schweine hütet und Geld verdiente, er versuchte sogar, das Futter der Schweine zu essen und mit ihnen zu konkurrieren. Das ist ein aussichtsloser Kampf, mit Schweinen zu konkurrieren. Er war versucht, seinen Bauch mit den Schoten zu füllen. Johannesbrotschoten in diesem Fall, eine bittere, dunkelrote und wird schwarz, wenn sie reif sind. Beere, die Schweine manchmal von einem Busch fraßen. Sie wurden auch manchmal gesammelt, um Melasse aus den Johannesbrotschoten zu extrahieren. Und die breiige Masse, die dabei übrig blieb, wurde den Schweinen zum Fraß vorgeworfen. Er aß hier also aller Wahrscheinlichkeit nach diese breiige Masse der Johannesbrotschoten zusammen mit den Schweinen. Und das muss ein erbitterter Kampf gewesen sein, gegen diese Biester anzukämpfen. Und hier ist ein jüdischer Junge und die unglaubliche Wahrheit ist, er ist ein Schwein. Er ist ein Schwein. Er ist nicht nur bei ihnen, er ist einer von ihnen und wünscht sich nur, er wäre besser darin, Essen zu ergattern. Es verlangt ihn danach, Epithumeo, ein starker Wunsch. Er kämpft mit den Schweinen. Es ist unvorstellbar, er ist tief unten. Er kann nicht tiefer sinken. Was auch immer man ihm in Bezug auf den Job und Geld versprochen hatte, Vers 16, so drücken es andere Übersetzungen aus. Niemand gab ihm etwas. Niemand gab ihm etwas. Er bekam nichts. Deshalb hängte er sich an diesen Bürger. Aber dieser sagte, lass mich in Ruhe und hüte meine Schweine. Und der junge Mann hatte keine andere Wahl. Er rannte dort hinaus. Er wurde nicht dafür bezahlt und wurde letzten Endes selbst zum Schwein. Versuchte Schweinefutter zu essen und genug zu bekommen, um seinen Magen zu füllen. Und ihr könnt euch die hochgestochenen, elitären Empfindsamkeiten der Pharisäer und Schriftgelehrten bei dem Gedanken, ein junger jüdischer Mann könnte so etwas tun, nicht einmal annähernd vorstellen, was die denken. Unvorstellbar. Und am Ende gab ihm niemand irgendetwas. Das ist die größte Tragödie, die sie sich überhaupt vorstellen konnten. Und das ist die größte Rebellion, der größte Verstoß, die größte Vergeudung eines Lebens, die Verschwendung einer Gelegenheit, das verachtungswürdigste Verhalten, das sich jemand vorstellen konnte. Und das ist es, worum es hier geht. Und jetzt verhungert er. Das ist Verzweiflung. Da ist der Sünder arm, hungrig, hoffnungslos. Er versucht, ein wenig Schweinefutter abzubekommen. Niemand, der ihm hilft, niemand, der ihn bemitleidet. Und was ist die Moral hier? Die Moral ist, dass Sünde Rebellion gegen Gott, den Vater, ist. Sie ist nicht allein Sünde gegen sein Gesetz, sondern vielmehr Rebellion gegen seine Beziehung. Es ist ein Verstoß gegen seine Vaterschaft, seine Liebe. Natürlich ist Sünde eine Verachtung von Gottes Gesetz, aber vor allem ist sie eine Verachtung von Gottes Person, Gottes Autorität und Gottes Wille. Sünde ist eine Ablehnung jeglicher Verantwortung und Rechenschaftspflicht. Sie verweigert Gott seine rechtmäßige Stellung. Sünde heißt, Gott zu hassen. Sünde heißt, zu wünschen, Gott wäre tot. Sünde heißt, ihn ganz und gar nicht zu lieben, ihn zu entehren. Sünde heißt, alle Gaben, mit denen er uns im Leben umgeben hat, zu nehmen und sie zu verschwenden, als seien sie nichts wert. Sünde bedeutet, so weit wie möglich von Gott wegzulaufen, nicht an ihn zu denken, ihn nicht zu berücksichtigen, sich nicht um ihn zu kümmern. Sünde bedeutet, euer Leben in Zügellosigkeit und Ausschweifung und uneingeschränkter Lust zu leben. Sünde bedeutet, alles zu meiden. Außer den Dingen, die wir wollen. Es ist das rücksichtslos Böse und die Zügellosigkeit durch die ihr am Futtertrog der Schweine landet, geistlich bankrott, leer, verzweifelt, mit niemandem zur Hilfe, niemand, der für euch da ist, mit dem Tod konfrontiert, ewiger Tod. Und dann hat der törichte Sünder auf einmal Plan A erschöpft. Ich werde mein eigenes Leben in den Griff bekommen. Ich gehe zum Psychologen, ich nehme Drogen, ich trinke Alkohol, ich gehe zu einer Selbsthilfegruppe, ich ziehe in eine neue Nachbarschaft, ich heirate einen anderen Menschen. Wenn all das ausgeschöpft ist, wacht der Sünder am Boden auf. Und hier befindet der junge Mann sich. Eine schändliche Forderung und eine schändliche Rebellion, aber sie führt zu einer beschämenden Buße. Und damit befassen wir uns beim nächsten Mal. Es ist wunderbar. Lasst uns beten.